Ja, wir sind heute flott. Aber gut, das gibt uns nachher vielleicht Zeit auch für das Abendmahl und Lobpreis und Gebetszeit und Zeugnisse und was sonst vielleicht uns noch auf dem Herzen liegt. Ja, Ostersonntag, das Osterfest. Mir geht es so, dass ich immer wieder gerne einfach in die Texte hineinschaue, in die Evangelientexte, um die Berichte zu lesen, wie es denn gewesen ist oder wie es berichtet wurde. Vier Evangelien stehen am Anfang des Neuen Testaments. Vier verschiedene Berichte über das Leben von Jesus hier auf der Erde. Das heißt, zweimal Weihnachten, denn nur Matthäus und Lukas haben Texte über die Geburt Jesu. Eine Bergpredigt, eine Feldrede, unzählige Berichte von Heilungen, Gleichnisse, Streitgespräche, Wunder. Und jedes Evangelium hat dabei seinen eigenen Akzent. Aber viermal kommt die Passionsgeschichte vor. Alle vier Evangelisten berichten ausführlich über das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Und in allen vier Evangelien wird uns das Osterereignis berichtet. Die Auferweckung Jesu von den Toten. Dass Jesus für die Schuld der Menschen am Kreuz von Golgatha starb, ist der zentrale Inhalt aller Evangelien. Aber die Passion und Karfreitag können nicht aus sich selbst heraus verstanden werden. Sie müssen immer von Ostern her gedeutet werden. Und deshalb berichten alle vier Evangelisten von der Auferstehung Jesu am ersten Tag der neuen Woche nach einem Sabbat, der schwer und dunkel auf den Männern und Frauen lag, die Jesus nachgefolgt waren. Von diesen vier Berichten haben wir gerade einen aus dem Johannesevangelium gehört. Und ich habe mir für die Predigt den Bericht oder eine Passage aus dem Lukas-Evangelium vorgenommen. Und wer jetzt gerade aufmerksam zugehört hat, wird merken, es sind so ein paar kleine Unterschiede. Lukas 24, Vers 1 bis 12. Früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden. Sie waren ratlos und überlegten, was geschehen sein konnte. Plötzlich standen zwei Männer in strahlenden Gewändern neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss? Und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird? Da erinnerten sie sich, dass er das gesagt hatte. Sie liefen schnell zurück, um den 11 Jüngern und allen anderen zu berichten, was geschehen war. Die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, und mehrere andere. Sie erzählten den Aposteln, was geschehen war. Doch für diese klang die Geschichte völlig unsinnig. Deshalb glaubten sie ihnen nicht. Nur Petrus lief trotzdem zum Grab, um nachzusehen. Dort angekommen, beugte er sich vor, um einen Blick hineinzuwerfen, und sah die losen Leinentücher. Dann ging er weg und fragte sich verwundert, was geschehen war. Eigentlich ein ganz schlichter Text, den wir uns in einem ersten Teil einmal genauer anschauen werden. Im zweiten Teil möchte ich dann darüber nachdenken, welche Bedeutung die Botschaft von der Auferstehung für unseren Glauben und unsere persönliche Hoffnung hat oder haben kann. Und im dritten soll es um die große Perspektive der Gerechtigkeit als Begründung für den Glauben an die Auferstehung gehen. Mal bitte. Den ersten Teil habe ich überschrieben mit die ersten Zeuginnen. Wir erinnern uns, am Karfreitag war auf einmal alles ganz schnell gegangen. Jesus war verstorben, noch bevor ihm die Römer die Beine brechen konnten. Und dann hatte es sogar noch ein eiliges Begräbnis gegeben. Eilig deshalb, weil der Sabbat vor der Tür stand, an dem man nichts hätte machen können. Wer den jüdischen Glauben ein bisschen kennt, weiß, Sabbat ist der heilige Tag. Das ist der siebte Tag der Woche, an dem Gott geboten hatte, dass man alle Arbeit ruhen lassen sollte. Und die Juden haben das sehr, sehr ernst genommen. Und dieser Sabbat war der allerhöchste, weil das auch noch der Sabbat im Rahmen des Passafestes war. Da durfte man nichts machen, egal wie wichtig das auch gewesen wäre. Und deshalb war das ihnen so ein großes Anliegen. Wir können Jesus nicht hängen lassen über den Sabbat. Wie furchtbar. Er muss noch begraben werden. Und glücklicherweise gab es jemanden, der ein Grab zur Verfügung stellen konnte, ein Felsengrab, ein ganz neues. Josef von Arimathea. Und er war ein angesehener Ratsherr, ein Teil des Hohen Rates. Und es steht dort in Lukas Evangelium, dass er nicht einverstanden gewesen war mit dieser Entscheidung, mit dem Umgang mit Jesus, dass Jesus gekreuzigt, also dass Jesus verurteilt wurde. Das war nicht in seinem Sinn gewesen und deswegen wollte er wenigstens jetzt ihm etwas Gutes tun und dieses Grab zur Verfügung stellen. Aber eigentlich war es viel zu schnell gegangen und niemand hatte Zeit gehabt, sich angemessen um den Leichnam Jesu zu kümmern. Sie hatten ihn nur in Leintücher gewickelt, aber das war den Frauen zu wenig. In der jüdischen Begräbnistradition, da macht man noch andere Sachen. Da bereitet man Öle vor und Kräuter und ja, man balsamiert ihn quasi ein. Und das konnten sie an dem Abend nicht mehr machen. Und dabei hatte er ihnen so viel bedeutet und sie hatten ihm so viel zu verdanken. Und jetzt wollten sie ihn wenigstens nachträglich noch mit guten Duftsalben einbalsamieren, wie es üblich war. Lukas berichtet, dass sie noch am Freitag, noch bevor der Sabbat angebrochen war, Kräuter und Öle vorbereitet hatten und die haben sie dann mitgenommen, früh am Morgen des ersten Tags der neuen Woche. Und es war gerade mal Sonnenaufgang. Sie konnten es einfach nicht abwarten, länger wollten sie nicht warten. Man kann das in unserer Zeit bei jeder Beerdigung oder noch deutlicher bei Attentaten oder tragischen Unfällen sehen. Menschen haben das Bedürfnis, für Verstorbene ein Zeichen zu setzen, etwas zu tun, eine Kerze anzuzünden, Blumen an einer bedeutungsvollen Stelle abzulegen. Man kann doch nicht einfach nichts tun, einfach wieder zur Tagesordnung übergehen. Trauer braucht einen Ort und sie braucht Zeit. Was ich damit sagen will, ist, diese Gruppe von Frauen, Maria aus Magdala, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, dazu laut Lukas noch mehrere andere, kamen als Trauernde. Sie rechneten nicht mit einer Auferstehung. Sie erwarteten sie nicht. Sie erhofften sie nicht einmal. Wir feiern Ostern alle Jahre wieder und wir haben uns so sehr daran gewöhnt, von der Auferstehung Jesu zu reden, dass uns gar nicht mehr bewusst ist, wie unerwartet und wie ungeheuer groß dieses Ereignis eigentlich war und ist. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Blick auf die damalige Erwartung werfen. Haben die Menschen zur Zeit Jesu eigentlich generell an eine Auferstehung, also an ein Leben nach dem Tod, geglaubt? Ja und nein. Wir wissen aus den Evangelien, zum Beispiel aus Lukas 20, dass es eine Gruppe von Menschen gab, religiöse Leiter, die den Glauben an die fünf Bücher Mose sehr ernst nahmen. Man nannte sie Sadduzäer. Sie stellten Jesus einmal eine theologische Frage, mit der sie ihn herausfordern wollten. Er sollte Stellung beziehen zur Frage der Auferstehung. Das war ihr größtes Streitthema mit der anderen Partei, den Pharisäern. Die Sadduzäer glaubten nicht an eine Auferstehung, an ein Leben nach dem Tod. Und zwar deshalb, weil in den fünf Büchern Mose nichts davon steht. Wer die Geschichten aus den fünf Büchern Mose sich so vor Augen führt oder sie ein bisschen kennt, von Abraham zum Beispiel wird berichtet, dass er alt und lebenssatt, also satt an gelebtem Leben, starb. Fertig. Das war ein gesegnetes Leben. alt und lebenssatt zu sterben und weiter nichts. Und darauf beziehen sich diese, also haben die Sadduzäer sich bezogen und haben gesagt, fertig, dann kommt nichts mehr, dann ist aus. Und die Pharisäer haben gesagt, nein, da kommt noch was. Und ja, und wer hat noch daran geglaubt? Jesus selbst. Er hat ihnen auf diese Frage, wo sie ihm da diese Herausforderung stellen, was sie machen das an dem Beispiel fest, eine Frau ist verwitwet und dann heiratet sie nochmal und dann verwitwet sie wieder und heiratet nochmal und nochmal. Und wenn es denn sozusagen ein Leben nach dem Tod gäbe, mit wem denn diese Frau dann verheiratet wäre von den vielen Männern, die sie dann zu den irdischen Zeiten geheiratet hätte? Und Jesus, ich finde die Antwort unheimlich weise. Er sagt dann, dieses Leben dann bei Gott oder das Leben nach dem Tod, das ist einfach anders. Und es ist dann nicht mehr in den gleichen Formen wie hier mit heiraten und so weiter, sondern es ist einfach anders. Damit bestätigt er, es gibt dieses Leben nach dem Tod, aber es ist eben in einer anderen Form. Aber ja, ihr könnt es gerne nochmal nachlesen, Lukas 20 ab Vers 34, dieses Gespräch zwischen Jesus und den Sadduzäern. Kehren wir zurück zu den Frauen am Ostermorgen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, welcher Glaubensrichtung sie angehört haben, ob sie mit einer Auferstehung, mit dem Leben nach dem Tod irgendwie gerechnet haben. Ihnen war jetzt erstmal wichtig, Jesus diese Ehre zu erweisen, diese Kräuter hinzubringen, und groß Gedanken gemacht, wie sie an ihn rankommen, haben sie sich wohl auch nicht, denn das Grab war ja schon zu, die Platte war schon davor und eigentlich ich glaube, bei Markus ist es, da berichtet Markus dann, dass sie sich Gedanken machen auf dem Weg, wer wird uns wohl die Platte wegschieben. Und hier wird es jetzt nicht großartig thematisiert, aber Lukas schreibt, sie kommen einfach dahin, beladen mit ihrem Zeug und die Platte ist weg. Das Grab ist offen. Und das löst natürlich große Ratlosigkeit aus. Was hat das zu bedeuten? Wer hat das geöffnet? Und was ist mit dem Leichnam Jesu? Ist er noch da? Oder hatten andere die gleiche Idee wie sie? War jetzt schon jemand früher da gewesen und auch wollte auch ihn einbalsamieren? Ja, sie schauen rein, überprüfen das und das Grab ist leer. Großes Rätselraten. Vielleicht sind sie ja auch an der falschen Grabstelle, vielleicht haben sie sich im Platz geirrt. Aber dann kommt der nächste Schreck. Denn auf einmal sehen sie zwei leuchtend helle Gestalten. Und ehrfürchtig verneigen sich die Frauen. In unserem Text steht nicht das Wort Engel, aber aus der Beschreibung wird deutlich, dass es Boten Gottes sind, die eine konkrete Botschaft für die Frauen haben. Und sie fangen an mit einer interessanten Frage. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Komische Frage. Sie konnten das doch nicht ahnen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird? Hätten sie es doch ahnen können? Auf einmal fällt es den Frauen wieder ein. Ja, tatsächlich, das hatte er gesagt. Aber das hatten sie damals nicht so wörtlich genommen. Vielleicht mehr im Sinne einer Metapher. Aber nun verstehen sie, es ist wirklich wahr. Jesus ist auferstanden und lebt. Das müssen sie den Männern, den Jüngern erzählen. Lukas berichtet, dass sie schnell zurücklaufen, um diese ungeheuerliche Botschaft zu überbringen. Das müssen die anderen hören, die verzweifelt und enttäuscht zusammensitzen und nun nach dem traurigsten Sabbat ihres Lebens überlegen, wie es mit ihnen weitergehen soll. Was war dran an der Botschaft vom Reich Gottes, das hier und jetzt anbricht? Was war dran an der Vergebung, die Gott denen zuspricht, die umkehren und sich zu ihm wenden? Es hatte alles so kraftvoll geklungen, was Jesus gepredigt hatte. Und dann? Wie ein Schwerverbrecher hatte er geendet. War er wirklich Gottes Sohn, wie sie gedacht haben? War er wirklich der Messias, der Christus, der Retter? Als die Frauen ankommen und erzählen, was ihnen passiert war, dass das Grab offen war und leer und dass da Männer in strahlenden Gewändern mit ihnen geredet haben und sagen, Jesus sei nicht tot, sondern er sei auferstanden, da klingt das in ihren Ohren sehr unglaubwürdig. Das kann ja gar nicht sein. Ihr habt euch bestimmt geirrt. Man kann sich das lebhaft vorstellen, wie sie abwinken und heimlich denken, die Frauen, die haben vor lauter Traurigkeit Wahnvorstellungen, Fantasievorstellungen bekommen. Nur Petrus gibt der Geschichte eine Chance und will sich mit eigenen Augen überzeugen. Und deshalb läuft er zum Grab. Es ist tatsächlich offen. Er schaut rein und sieht die Leinentücher, genauso wie die Frauen es erzählt haben. Jemand hat mal gesagt, wie der Kokon eines Schmetterlings, der übrig bleibt, wenn er herausschlüpft und in sein neues Leben fliegt. So liegen die Leinentücher verlassen da, während Jesus in einem Auferstehungsleib die Grabhöhle verlassen hat. Aber glauben kann Petrus das immer noch nicht. Unser Text endet mit den Worten, dann ging er weg und fragte sich verwundert, was geschehen war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so hört. Mir persönlich ist das sehr sympathisch. Es macht den Bericht so authentisch. Auch mit den kleinen Unterschieden zwischen den Evangelien. Gerade dadurch wird deutlich, dass es keine ausgedachte Geschichte ist, die einer vom anderen abgeschrieben hat, sondern die Zeugen der Auferstehung haben auf unterschiedliche Weise davon berichtet. Und das ist bis heute viel glaubwürdiger, als wenn jeder mit exakt den gleichen Details erzählt. Dann ist viel eher an Absprache zu denken. Und auch, dass Petrus nicht sofort überzeugt ist. Leibliche Auferstehung ist so etwas Gewaltiges, das muss noch weiter bestätigt werden. Und Jesus bestätigt seine Auferstehung in den Erscheinungen, die die Jünger in den nächsten Tagen mit ihm erleben dürfen. Das ist die erste Erkenntnis, die wir aus diesem Bericht festhalten können. Am leeren Grab treffen wir auf Menschen, die glauben, wie die Frauen, die es sofort geglaubt haben oder sehr schnell, und solche, die zweifeln oder Fragen haben. Das ist bis heute so. Glauben können ist ein Geschenk. Aber wir dürfen darum bitten, dass Jesus uns erscheint als der Auferstandene, dass er uns begegnet und da unsere Fragen beantwortet. Es kommt zum zweiten Teil. Welche Bedeutung hat die Botschaft von der Auferstehung Jesu für unseren Glauben? Der christliche Glaube ist eine Hoffnungsreligion. Wir haben durch die Auferstehung Jesu von den Toten die begründete Hoffnung, dass unser Leben nicht auf das Diesseits, auf das Sichtbare beschränkt ist. Es geht bei der Auferstehung nicht um eine Verlängerung des irdischen Lebens, es geht um ein neues Leben jenseits des Sterbens, das Jesus als Erster von Gott geschenkt bekommen hat. Das schreibt Paulus im 1. Korinther 15, Vers 23. Und so haben auch wir Hoffnung über den Tod hinaus, weil es ein ewiges Leben bei Gott gibt. In einem Büchlein von Anselm Grün, das heißt, wenn ich sterbe, falle ich tief in deine Liebe hinein, habe ich einen Text gelesen, der mich sehr anspricht. Anselm Grün schreibt, viele suchen in ihrer Angst nach konkreten Vorstellungen. Für manche ist die Idee der Reinkarnation konkreter als der christliche Auferstehungsglaube. Doch für mich hat die Idee der Reinkarnation nichts Anziehendes. Sie ist mir zu sehr vom Leistungsgedanken geprägt, als ob wir uns immer noch mehr läutern müssten, bis wir endlich Gott genügen. Ich möchte nicht noch einmal wiedergeboren werden. Ich möchte zu Gott kommen. Ich möchte das Ziel meiner Sehnsucht erfahren. Ich möchte eins werden mit dem Gott meines Lebens, den ich immer gesucht habe. Eins werden mit dem Gott der Liebe, den ich in meiner Liebe ersehne. Eine Journalistin hat in einem Artikel vor kurzem von ihrer Freundin berichtet, die relativ jung an Krebs erkrankt war. Sie konnten in den letzten Lebenswochen recht offen über den Tod sprechen. Und die Journalistin fragte ihre Freundin, wer wird dich abholen? Die Freundin sagte, ich weiß es nicht, von meiner Familie ist noch niemand gestorben. Mich hat diese Frage sehr beschäftigt. Wer wird dich abholen? Als Menschen, die an Jesus glauben, dürfen wir darauf vertrauen, dass er es ist, der auf jeden Fall auf der anderen Seite auf uns wartet. In Johannes 11, Vers 25 heißt es im Gespräch zwischen Jesus und Martha. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jedes Osterfest verkündigt diese Botschaft. Jesus ist auferstanden. Ja, er ist selbst die Auferstehung und das Leben. Durch ihn haben wir Hoffnung über den Tod hinaus. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist für mich ein starker Trost. Der Glaube an die Auferstehung Jesu hat aber nicht nur Auswirkungen auf meinen Glauben in Bezug auf das Leben nach dem Sterben. Es geht auch ganz konkret um das Leben hier und jetzt. Mit der Auferweckung Jesu hat Gott nämlich die Botschaft Jesu von seiner rettenden Liebe beglaubigt. Erst durch die Auferstehung können wir den Tod Jesu am Kreuz so deuten, wie wir es heute tun, als Stellvertretung für uns, als Opfer, damit wir frei zum Vater kommen können, als Überwindung der Trennung zwischen Gott und Menschen. Ohne Auferstehung wäre der Tod Jesu am Kreuz nur ein Märtyrertod und wir würden sein Andenken vielleicht in Ehren halten, aber er hätte keine Auswirkungen. Nochmal Paulus in 1. Korinther 15, Vers 17, dieses große Kapitel über die Auferstehung. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als eine Illusion und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Also, es gäbe keine Vergebung, will er damit sagen. So aber dürfen wir die Gewissheit haben, dass es echte Vergebung gibt und sie versetzt uns in die Lage, dass wir auch einander vergeben können. Gerade angesichts des Todes von Angehörigen ist das eine wichtige Botschaft. Wie viel Leid erleben Familien, die keine Vergebung kennen? Wie viel belastende Schuld verhindert, dass man sich gegenseitig in guter Weise in die Freiheit entlässt? Ich sage nicht, dass es für Christen einfacher ist, gute Beziehungen zu leben. Aber wir haben zumindest die Voraussetzungen durch die Vergebung durch Jesus. Als letzten Punkt möchte ich nur noch einen Aspekt der Osterbotschaft benennen, der unseren Blick weitet auf die globale Perspektive, will ich es mal nennen. Die Gerechtigkeitsperspektive der Auferstehung. Angesichts der Nachrichten, die wir hören und sehen, angesichts des Leids in dieser Welt und der Ungerechtigkeit, unter der Menschen weltweit leiden, fällt es manchem vielleicht schwer, heute ein unbeschwertes, fröhliches Fest zu feiern. Ja, wir blenden es nicht aus. Wir klagen mit den Verfolgten und wir beten für die, die unter Krieg und Terror leiden. Aber wir wissen auch, dass Ostern der Protest gegen die Menschenverachtung ist. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er selbst einer wird und sich ans Kreuz nageln lässt. Die Botschaft von der Auferstehung sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und das bedeutet, es gibt eines Tages Gerechtigkeit. Ich habe vorhin gesagt, dass der Glaube an die Auferstehung und das ewige Leben nicht schon immer im Bewusstsein der Menschen war. Wie wurde die Erkenntnis dann gewonnen, dass es mehr geben muss als nur das Diesseits? Sie wurde gewonnen, weil es eine zutiefst menschliche Erfahrung ist, dass es Leiden gibt, obwohl einer gar nichts Böses getan hat. Dass es Ungerechtigkeit gibt, für die niemand zur Rechenschaft hier auf Erden gezogen wird. Das bedeutet, so viel Ungerechtigkeit bliebe unwidersprochen, wenn mit dem Tod alles aus wäre. Deshalb glauben wir heute daran, dass es eines Tages ein Gericht geben wird, bei dem Gott Recht spricht, wo all die zur Rechenschaft gezogen werden, die hier in diesem Leben andere unterdrücken, quälen und verfolgen. Das ist die Gerechtigkeitsperspektive der Auferstehung. Daher ist Ostern mehr als ein harmloses Frühlingsfest mit Eiersuchen und gutem Essen. Bonhoeffer hat gesagt, nicht um einen Kampf von Winter und Frühling, von Eis und Sonne handelt es sich Ostern. sondern um den Kampf der schuldigen Menschheit gegen die göttliche Liebe. Besser, der göttlichen Liebe gegen die schuldige Menschheit. Einen Kampf, in dem Gott zu unterliegen scheint an Karfreitag und in dem er gerade, in dem er unterliegt, siegt zu Ostern. Diese göttliche Liebe lässt das Böse nicht unwidersprochen, aber sie opfert sich selbst, um uns zu erlösen. Denn das ist ja auch klar, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, weil es ein Gericht geben muss, in dem die Ungerechten zur Rechenschaft gezogen werden, betrifft dieses Gericht uns alle. Die Bibel sagt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es sei denn, wir haben die Vergebung durch den Glauben an Jesus Christus empfangen. Er ist der Retter, der die Strafe an Karfreitag getragen hat, die wir eigentlich verdient hätten. Zu ihm sind alle eingeladen, weil er für alle Menschen gestorben ist und auferstanden ist und lebt. Amen.